Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Seit Beginn des Iran-Kriegs ist das Interesse an Solaranlagen, Wärmepumpen und Elektroautos erheblich gestiegen. Nur ein Strohfeuer oder treibt der Konflikt die Energiewende voran? Und wie wirkt er sich auf die Versorgung mit Düngemitteln für die Landwirtschaft aus? Die weiteren Themen. Wenn es mit der Wildregulierung nicht klappt, können Waldbesitzer eine eigene Jagdgenossenschaft gründen. Und wird die Räumung der Asse auf unbestimmte Zeit verschoben? Zu Beginn wollen wir aber einen Blick auf die Daten zu den Treibhausgasemissionen 2025 werfen. Am Wochenende wurden sie bekannt gegeben. Noch liegt Deutschland im grünen Bereich, hält also die eigenen Vorgaben ein. Auf den zweiten Blick zeigt sich allerdings, dass es auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 kaum vorangeht. Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio hat sich die Zahlen genauer angesehen. Bisher war es vor allem der Ausbau der erneuerbaren Energien, der zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitrug. Diesmal aber nicht. Warum?
Das hat verschiedene Gründe. Also erstens mal war es ein ziemlich kalter Winter. Es wurde also viel mehr geheizt und das eben aus fossilen Energien. Kohle und Erdgas haben da vor allem zugenommen und das hat ordentlich die Bilanz gedrückt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist zwar weitergegangen, hat auch zugelegt, zum Beispiel im Solarenergiebereich deutlich, aber im Bereich Wind ist es langsamer vorangegangen als gedacht. Auch bei der Wasserkraft ist es nicht so stark gewachsen und da sieht man eben, so ist auch die Bilanz aus dem Umweltbundesamt, die Erneuerbaren, das sind eben kein Selbstläufer, sondern man muss da schon hinterher sein, auch die Infrastruktur eben weiter ausbauen.
Industrie und Wald. In diesen beiden Bereichen waren die Emissionen ja rückläufig. Liegt hier die Lösung?
Also bei der Industrie wohl kaum, denn es ist eigentlich nur deshalb gelungen, da Emissionen zu sparen, weil es einfach nicht so gut in der Wirtschaft lief. Ganz deutlich war das zum Beispiel in der sehr energieintensiven Stahlindustrie. Da hat man 10% weniger produziert und ja, das hat sich dann eben gut ausgewirkt auf die Emissionsbilanz. Aber das ist ja nicht der Weg, den man einschlagen möchte. Bei den Wäldern ging es auch wieder in die richtige Richtung, hieß es. Also sie sparen wieder mehr CO2 ein, als sie ausstoßen. Allerdings, das war eben in den letzten Jahren nicht der Fall, durch Extremwetter, große Trockenheit und der Borkenkäfer, der da zugeschlagen hat. Und das kann natürlich auch immer wieder passieren. Das heißt, da muss man schon auch nochmal ran. Insgesamt auch im Landnutzungssektor ist es immer noch eine große Quelle von Treibhausgasemissionen, die da ausgestoßen werden, zum Beispiel in trockengelegten Mooren. Die sollte man wieder vernässen, den Wald anders bewirtschaften. Also da ist noch eine Menge zu tun.
Verkehr und Gebäude, diese zwei Sektoren, die alten Problemfälle, das sind auch die aktuellen. Hier wurden sogar mehr Treibhausgasemissionen gemessen als zuvor. Woran hakt es denn da?
Die Verkehrswende kommt einfach nicht so voran, wie sie müsste. Also vor allem der Umstieg auf Elektroautos, das sind immer noch zu wenig, die verkauft worden sind, also auch weniger, als man erwartet hat. Und auch der Umstieg eben auf Bus, Bahn und Rad oder aufs Zu-Fuß-Gehen, das reicht alles noch nicht. Bei den Gebäuden, da ist es so eine Mischung. Da hat auch der kalte Winter mit dem vielen fossilen Heizen nochmal für einen Anstieg gesorgt. Aber auch, dass die Leute sehr zögerlich sind beim Wechsel ihrer Heizung durch die vielen Verwirrungen der letzten Jahre. Es wurden zwar mehr Wärmepumpen verkauft im vergangenen Jahr, mehr als Gasheizungen. Gerade für neue Häuser läuft das also ganz gut, aber immerhin ist es noch nur ein Viertel, die mit erneuerbaren Energien heizen. Und der Bestand an fossilen Heizungen in den Bestandsgebäuden, der ist eben der dicke Brocken.
Wie will die Bundesregierung reagieren?
Ja, klar ist schon jetzt, das muss man nochmal zusammenfassen, die Lücke, um die Ziele beim Klimaschutz zu erreichen, die ist nochmal größer geworden vergangenes Jahr. Und das Klimaschutzprogramm, das man nächste Woche beschließen will, das soll dann Abhilfe schaffen mit verschiedenen Elementen, zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Stromnetze und Speicher. Allerdings noch nicht eingepreist in alles sind die geplanten Gesetzesänderungen, die ja den Ausbau eher verlangsamen könnten, so ist die Befürchtung. Ähnlich der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Elektroautos, das Förderprogramm, was da aufgelegt worden ist, sollen helfen. Allerdings werden damit zum Beispiel auch Plug-in-Hybride gefördert, die fast genauso schmutzig sind auf der Straße im Endeffekt wie eben Verbrennerautos. Und auch beim Wald ist es so, dass man da eben gucken muss, wie ist es denn mit den Extremwettern? Ist man eigentlich kommt man gut voran beim Umbau, zum Beispiel bei den Mooren, bei der Wiedervernässung. Und beim Heizungstausch ist es natürlich das Heizungsgesetz, was wir schon viel diskutiert haben, was am Ende eigentlich weniger Vorgaben macht, um Erneuerbare einzubauen. Also da dürfte man durchaus gespannt sein, was der Bundesregierung, was dem Umweltministerium da jetzt noch einfällt in einer Woche, wie man das abwenden kann.
Die Entwicklung der Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr in Deutschland. Katharina Thoms hat die Daten des Umweltbundesamtes zusammengefasst. Danke dafür nach Berlin. Der Krieg im Iran treibt die Energiepreise in die Höhe und damit auch die Kosten für Benzin und Diesel. Und die ersten Analysten verkünden bereits, die gestiegenen Preise für Öl und Gas könnten eine längerfristige Angelegenheit werden. Momentan erkundigen sich viel mehr Menschen als zuvor nach Wärmepumpen, Photovoltaik und Elektromobilität. Ist das nur eine kurzfristige Reaktion auf die Preisexplosion oder der Beginn eines strukturellen Umstiegs? Christine Kielon berichtet.
Das Energieberatungszentrum Stuttgart hat aktuell deutlich mehr Anfragen, als man tatsächlich abarbeiten könne, sagt Geschäftsführer Joshua Notdurft. Sehr viele Menschen wollen sich aktuell über den Umstieg auf die Wärmepumpe informieren. Zwar sei es üblich, dass das Interesse im Frühjahr ansteige, aber wenn Öl- und Gaspreise klettern, spiegle sich das auch in der Zahl der Beratungsanfragen wider.
Was es ausgelöst hat, ist eher diese Verschiebung vom Klimaschutz hin zu Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit. Das heißt, wir haben ja nicht nur jetzt das Thema Klimaschutz, sondern auch das Thema Unabhängigkeit, das wir eben mit solchen Systemen lösen können.
Der Wunsch nach Unabhängigkeit ist offenbar eine Lehre aus der Vergangenheit. Schon die letzte Energiekrise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte für ein gestiegenes Interesse an den erneuerbaren Energien gesorgt. Die Zahl der Photovoltaikanlagen auf deutschen Dächern stieg rasant an. Und nun bringt die Sorge vor einer Neuauflage der Energiekrise die Menschen zum Handeln. Insbesondere bei Solaranlagen ist das Interesse sprunghaft angestiegen, heißt es aus der Branche.
Wir haben normalerweise pro Tag so um die 500 Telefonate, die wir im Beratungsgespräch führen. Und das ist quasi seit Anfang März, also seit der Schließung der Hormuzstraße, extrem nach oben gegangen und hat sich da verdreifacht. Also wir haben mittlerweile pro Tag rund 1500 Beratungsgespräche im Durchschnitt.
Sagt Yannick Nolden. Er ist Geschäftsführer von Solarhandel 24 und verkauft Balkon- und Dachsolaranlagen an Privatleute. In der Woche nach Beginn des Iran-Kriegs habe sich sein Umsatz mehr als verdoppelt.
Das ist jetzt sozusagen, als hätte jemand den Schalter wirklich übers Wochenende umgelegt. Und ja, diese Verunsicherung ist jetzt in extremen Tatendrang umgeschwenkt. Ja.
Und auch das Cleantech-Unternehmen 1,5 Grad kann die gestiegene Nachfrage bestätigen. Mitgründer Yannick Schall sieht aber einen generellen Trend bestätigt.
Dass das jetzt nichts mehr ist, was ich tue, weil ich irgendwie einer bestimmten Ideologie anhänge, sondern einfach, weil es wirtschaftlich Sinn macht.
So sieht es auch die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Letztendlich sei es eine einfache Rechnung. Photovoltaik auf dem eigenen Dach sei oft die preiswerteste Form der Stromerzeugung. Und in Zeiten von steigenden Energiepreisen werde der wirtschaftliche Vorteil der Erneuerbaren deutlich, betont sie. Solche Krisen haben historisch immer wieder wie ein Turbo für alternative Technologien gewirkt. Kempfert verweist etwa auf die Ölkrise der 1970er Jahre.
Da wurden in vielen Ländern Energieeffizienzprogramme gestartet, die Gebäude wurden besser gedämmt, alternative Technologien stärker gefördert. Das hat auch durch Phasen hoher Energiepreise oder geopolitischer Spannungen hat es durchaus beschleunigt, dass man da vorwärts kommt. Also in dem Moment, wenn fossile Energien teurer werden, unsicherer, dann steigt auch der Anreiz eindeutig, in neue Technologien zu investieren.
Aber wie nachhaltig ist dieser Effekt? Energieökonom Andreas Löschel von der Ruhr-Universität Bochum erklärt, dass die Politik dafür passende Rahmenbedingungen schaffen müsse. Die Menschen bräuchten eine Perspektive, dass sich ihre Investitionen auch in Zukunft rechnen werde. Wenn die Politik die nicht liefere, drohe der Trend wieder zu versiegen.
Ja, ein Großteil, der droht immer zu verpuffen tatsächlich. Deswegen ist eben so wichtig, ne, dass man eben klar macht, wenn die Preise jetzt wieder runtergehen, dann ist das eigentlich eine Bestandsaufnahme. In der langen Frist ist man gewillt, auch einen Rahmen zu setzen, der eben hier dann die Versorgungssicherheit eben auch stärker in den Vordergrund stellt.
Dann könnten Verbraucherinnen und Verbraucher die Preisentwicklung langfristig abschätzen. Aber womöglich haben die sich ohnehin längst entschieden. Getrieben von der unberechenbaren Entwicklung der Öl- und Gaspreise geht der Trend zur Energiewende und zur Elektrifizierung.
Ansturm auf Erneuerbare. Treibt der Iran-Krieg die Energiewende voran? Christine Kilon hat dazu Stimmen gesammelt. Die stark gestiegenen Energiepreise beschäftigen uns weiter. Unternehmen, die Gas und Öl fürs Heizen liefern und keine langfristigen Verträge haben, müssen beim kurzfristigen Einkauf auf den Spotmärkten deutlich höhere Preise zahlen und werden das wohl an die Kunden weitergeben. Jetzt wird außerdem befürchtet, dass die Preise für Lebensmittel nachziehen, denn Landwirte brauchen Diesel, gerade jetzt, zur Zeit der Aussaat. Und wer sät, der will und muss auch düngen. Frage an meine Kollegin Jule Reimer. Wie stark wirken sich der Krieg gegen den Iran und dessen Vergeltungsschläge auf die Versorgung mit Düngemitteln aus?
Also auf jeden Fall stark negativ für alle, die auf Harnstoffbasis, also chemikalisch hergestelltem Kunstdünger setzen. Ein Drittel der Harnstoffversorgung kommt aus der Region der Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien. Kunstdüngerproduktion ist ungeheuer energieintensiv und die Golfregion verfügt ja eigentlich über billiges Gas in Hülle und Fülle. Und die Lage ist vor allen Dingen anders als 2020. Da hatten wir als erstes die Getreideknappheit weltweit durch den Ausfall der Ukraine als Lieferant, aber die Auswirkung auf den Düngemittelmarkt stellte sich erst später ein und jetzt kommt beides gleichzeitig.
Düngemittel werden ja überall auf der Welt produziert und gedüngt wird eben nicht nur mit Stickstoffdünger auf Basis von Harnstoff. In welchen Ländern ist die Landwirtschaft besonders betroffen durch den Ausfall der Golfregion und wie wirkt sich das aus?
Stickstoffdünger gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten, zum Beispiel auch auf der Basis von Kalisalzen. Und große Düngerproduzenten, die sitzen in Australien, in Kanada, den USA, auch in unserer Nachbarschaft, in Norwegen. Und auch Länder wie Indien, China, Pakistan, die produzieren ihre eigenen Düngemittel, oft auch gar nicht für den Export. Das Verhängnis jetzt aber ist, dass sie dafür das billige Flüssiggas aus der Golfregion nutzen. Was grundsätzlich die Auswirkung der Versorgung in armen Länder angeht, da muss man abwarten. Das kommt auf die Kriegsdauer an. Was jetzt auf den Feldern wächst, ist ja von der aktuellen Knappheit eigentlich noch nicht betroffen. Aber in armen Ländern haut ein Preisanstieg ja allein schon von 5-10% heftig rein. Denn dort geben die Menschen ja manchmal 70-80% ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Bei uns sind das zwischen 10-30%.
Was heißt diese Entwicklung für die Agrarunternehmen in Deutschland und überhaupt in Europa?
2020 zum Beispiel sind die Landwirte ausgewichen. Manche haben mehr Wirtschaftsdünger, also Gülle und Mist, eingesetzt. Das erfordert aber mehr Wissen, kann man auch nicht überall anwenden. Manche haben einfach weniger Dünger eingesetzt und auf maximalen Vertrag verzichtet. Die haben dann trotzdem hohe Gewinne eingefahren, weil die Getreidepreise ja gleichzeitig um 50-100% höher ausgefallen sind. Man muss außerdem festhalten, je nach Region wird bei uns und in der Welt zu viel gedüngt, zum Nachteil der Artenvielfalt und der Qualität der Böden und des Grundwassers. Der Weltnaturvertrag empfiehlt da eine Absenkung.
Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 um 37% gestiegen, sagt das Statistische Bundesamt. Ist dieser Sprung aufgrund von Preisschwankungen bei Dünger, Energie und so weiter gerechtfertigt?
Ja, also Verbraucherschützer machen da ein sehr großes Fragezeichen. Sie fordern eine Preisbeobachtungsstelle wie in Frankreich. Dort sind die Lebensmittelpreise nämlich in der gleichen Zeit nur um 25% gestiegen. Wir haben letzten Donnerstag diese Preisbeobachtungsstelle mal vorgestellt. Und man muss auch mal genauer hinschauen, für wessen Versorgung wird Getreide auf den Äckern angebaut. Über die Hälfte unserer Getreideproduktion geht nicht direkt in unsere Mägen, sondern wird für die Geflügel- und Schweinehaltung zur Fleischerzeugung verwendet. Und davon wiederum landet ein Teil im Katzen- oder Hundefutter. Das heißt, es gäbe Spielraum, die Sicherheit der menschlichen Versorgung zu verbessern. Und vielleicht noch ein Satz, die Dünger Düngemittelerzeugung und der Einsatz, die treiben beides stark die Klimaerwärmung an, wenn diese mit fossilen Energien versorgt. Also auch da weniger Dünger könnte möglicherweise mehr sein.
Die Versorgung mit Düngemitteln und mögliche Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise. Erläuterungen von Jule Reimer waren das. Danke. Wer einen Wald oder Äcker besitzt, ist in der Regel verpflichtet, die Bejagung an eine Jagdgenossenschaft zu übergeben. Wenn diese Pächter aber nicht genug Wild erlegen, könnte das die Waldverjüngung bremsen. Denn Rehe und Hirsche mögen es, an jungen Laubbäumen wie Eichen und Buchen zu knabbern, und die werden dann nicht groß. Waldeigentümer können die Jagd allerdings auch selbst in die Hand nehmen, als Jagdgenossenschaft in Eigenbewirtschaftung. Im rheinischen Wipperfürth hat ein frustrierter Waldbesitzer und Landwirt diesen Schritt gewagt. Maike Rademacher hat ihn besucht.
Ein Hang in der Nähe von Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen, bewachsen mit dichtem Gras und wenigen Bäumen. Der kleine Wald gehört dem Landwirt und Jäger Thorsten Dörmbach. Woanders kümmert er sich viel um seinen Wald, doch auf diesem Gelände will er nichts mehr investieren.
Ich mache hier gar nichts mehr, weil es keinen Sinn hat. Also der Jagdpächter bewegt sich nicht, der schießt nicht genug, weil er da irgendwie andere Interessen hat, und ich werde hier keine Investition mehr tätigen.
Denn auf diesem Waldstück haben die Bäume, die er hier haben will, keine Chance. Sie werden fast alle von Rehen gefressen. Er zeigt auf ein kleines Bäumchen.
Also diese Eiche, die wird nie ein Baum werden. Und jetzt haben wir eben hinter mir eine Eiche, die hat es direkt geschafft, die hat das Reh übersehen. Die ist genauso alt wie dieses kleine Bäumchen und die ist jetzt schon 3 Meter groß.
Die Regel sieht so aus. Jeder, der Land oder Wald besitzt, ist automatisch Mitglied einer Jagdgenossenschaft, wie hunderttausende Kleinwaldbesitzer. Die meisten dieser Genossenschaften verpachten den Wald an Jäger, mindestens für 9 Jahre. Der Vertrag legt auch fest, wie viel Wild gejagt werden soll. Doch das funktioniert in manchen Fällen nicht. So wie auf den Flächen der Jagdgenossenschaft des Landwirts, in denen der größte Teil seiner 46 Hektar Wald liegt. Auch dort verbissen Rehe und Rotwild die jungen Bäume.
Dass es mir reicht, das ist schon seit fast 20 Jahren so. Und da haben wir immer die Gespräche gesucht, man hat sich immer auf Kompromisse eingelassen und man hat immer auf das treue Wort des Jägers vertraut, dass er sich bemüht, mehr zu tun, und aus dem Bemühen ist ein Bemühen geblieben und kein Ergebnis geworden.
Doch damit ist Schluss. Seit 3 Jahren wird in dieser Jagdgenossenschaft so viel gejagt, wie Dörmbach und seine rund 100 benachbarten Miteigentümer es wollen. Sie haben gemeinsam entschieden, dass sie ihren Wald nicht mehr verpachten, sondern die Organisation der Jagd selber übernehmen. Allerdings bedeutet das viel Arbeit. Sie müssen nicht nur Jäger finden, die Lust und Zeit haben, genug zu schießen, erklärt Joachim Kees, Vorstandsmitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften.
In der Eigenbewirtschaftung hat die Jagdvorstandschaft, aber auch die Jagdgenossenschaft, alle Aufgaben, die ein Jagdpächter hat. Das heißt, wir müssen gemeinschaftlich Hochsitz bauen, die Hochsitze aufstellen. Wir müssen gemeinschaftlich die Hochsitze ausschneiden. Wir müssen Salzsteine aufstellen und beschicken. Wir müssen die Berufsgenossenschaft quasi auch befriedigen, indem wir sagen, wir haben taugliche Hochsitze, wo keiner runterfällt.
Waldbesitzer Dörmbach bestätigt, dass die ersten beiden Jahre sehr arbeitsintensiv waren. Aber nun habe man einen guten Grundstock. Und der Wechsel habe sich gelohnt. Wo früher fast alle Bäume verbissen wurden, sind es heute nur wenige.
Wir haben Ziele formuliert. Und die Ziele sind glasklar, dass wir Verbissprozente gemessen an der Eiche im niedrigen zweistelligen Bereich ansiedeln wollen. Aktuell haben wir Verbissprozente von 5% und niedriger. Und das ist mehr als okay. Also es könnten auch noch doppelt so viele Pflanzen verbissen sein, dann wäre es auch noch total okay.
Noch sind Jagdgenossenschaften in Eigenbewirtschaftung eine Seltenheit, auch wegen der vielen Arbeit. Vor allem in Bayern nimmt ihre Zahl allerdings zu. Einer der Gründe, sagt Kees, der auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften in Bayern ist, ist der Klimawandel, der Waldbesitzer zum Umdenken bringt.
Früher ist überall die Fichte gewachsen und man hat sich auf die Fichte als Brotbaum konzentriert und das war damit auch in Ordnung. Die Waldbauern waren zufrieden und die Jäger waren zufrieden. Und die Fichte ist eine unkomplizierte Baumart, die wird von den Rehen auch nicht gern gefressen und dementsprechend hatten beide Seiten ihr Auskommen. Jetzt mit dem Rahmen des Klimawandels, mit den Zeiten des Borkenkäfers, in den Zeiten, wo die Stürme zunehmen, ist eine Umbruchssituation entstanden, wo man auf andere Baumarten setzen muss. Und da muss man dann natürlich die Jagd auch anpassen und auch die Wildbestände anpassen.
Eigenbewirtschaftungen stoßen bei Jägern mitunter auf heftigen Widerstand, weil sie ihre Privilegien beschnitten sehen. Denn traditionelle Jäger wollen oft viel Wild, damit sie eine Auswahl beim Abschuss haben. Und Trophäen wie Geweihe. Der Präsident des Deutschen Jagdverbandes, Helmut Dammann-Tamke, empfiehlt den Waldeigentümern, erst einmal den Pächter zu wechseln, wenn sie sich nicht mit den Jagenden einigen können.
Wenn sich dann herausstellt, dass der Jagdpächter nicht der richtige Partner ist, weil man unterschiedliche Zielvorstellungen hat in der Umsetzung der Bejagung, dann kann man nach Ablauf der Pachtperiode selbstverständlich den Pächter wechseln und das sollte dann auch der Normalfall sein.
Allerdings tun sich manche Jäger schwer, die freie Vertragswahl zu respektieren, hat Waldeigentümer Dörnbach erfahren. Mit Diskussionen könne er gut leben, aber bei Diskussionen bleibe es oft nicht.
Aber dann diese ganzen Beschimpfungen, Diffamierungen, Bedrohungen teilweise, die dann auf persönlicher Ebene unter der Gürtellinie stattfinden, heute noch, das gehört sich nicht für einen aufrechten Weidmann. Das gehört sich für gar keinen.
Jagdgenossenschaft in Eigenregie und die Probleme, die das machen kann. Über 120.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Atomabfällen liegen in der Asse, einem ehemaligen Salzbergwerk bei Wolfenbüttel in Niedersachsen. Weil der Berg sich bewegt und Wasser in die Asse eintritt, hat der Bundestag 2013 beschlossen, die Asse wird geräumt, die Fässer müssen raus. 2033 sollte es laut Bundesgesellschaft für Endlagerung damit losgehen. Doch dieser Zeitplan ist hinfällig. Bastian Brandau ist unser Landeskorrespondent für Niedersachsen. Warum wird es nichts mit diesem Termin?
Ja, dieser Termin 2033, der wird seit 2020 genannt. Da hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE, einen vorläufigen Plan vorgestellt für diese Räumung. Und in diesem Frühjahr sollte endlich ein Plan vorgestellt werden, wie konkret das aussehen will. Aber dieser Plan, der wird erstmal nicht vorgestellt, kann nicht vorgestellt werden. Als Gründe dafür hat eine Sprecherin der BGE Umplanungen im Ablauf genannt. Die bisherigen Zeitabschätzungen seien inzwischen überholt und sie seien deutlich zu niedrig angesetzt worden. Kurz, alles dauert länger und damit ist dieser Starttermin der Räumung erstmal verschoben. Was es genau bedeutet, nähere Erläuterung gab es nicht, aber es bedeutet 2033 zu Beginn, das ist nicht mehr haltbar.
War diese Zeitplanverschiebung absehbar?
Also was Deutschland in der Asse plant, das ist so noch nie gemacht worden, noch nirgends auf der Welt. Eine Rückholung, die war dort nicht vorgesehen. Der Abfall sollte dort für viele hunderttausend Jahre verschlossen bleiben. So ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nachdem dort eben Wasser eingedrungen war, da gab es lange Diskussion. Aber der Bundestag hat die Rückholung beschlossen. Es gibt ein entsprechendes Gesetz. Diese Rückholung ist 2013 beschlossen worden. Über 10 Jahre ist das her und ja, bei jedem Besuch in diesem Salzbergwerk, haben immer die unterschiedlichen Leiter, jetzt ist es eine Leiterin an der Spitze der BGE, versichert, diese Rückholung, die ist zwar herausfordernd, aber technisch möglich. Und ja, da ist inzwischen auch schon ein Waldstück gerodet worden, um zum Beispiel oberirdisch Flächen zu schaffen, um dann da irgendwann den Abfall umzupacken. Also da passiert durchaus etwas, aber diese Dimensionen unter Tage, die scheint eben dann doch so gewaltig zu sein, so größer dieses Bergwerk, in das Wasser eindringt. Das ist eine hohe technische Herausforderung, größer offensichtlich, als die BGE das bisher gedacht hat.
Wie fallen die Reaktionen in Niedersachsen aus?
Also im Prinzip seit den 1960ern weisen die Kritiker da vor Ort darauf hin, dass die Asse nicht geeignet sei, nicht geeignet ist, kann man wahrscheinlich inzwischen sagen, weil sich dieser Berg bewegt. Und die ersten Generationen, die sich gegen dieses Endlager gestemmt haben, die dürften inzwischen verstorben sein. Aber diejenigen, die den Protest derzeit tragen, rund um die Asse, die sehen sich in ihrer Kritik bestätigt. Das sind die Bürgerinitiativen, die immer auch darauf hingewiesen haben, die Alternative für diese sehr technisch aufwendige Räumung ist eine Flutung dieses Bergwerks. Die wird auch vorbereitet. Das ist eine Notfallmaßnahme, heißt es immer, sollte sich der Berg plötzlich bewegen in einer Art, die nicht mehr kontrollierbar wäre. Und über diese Flutungspläne und eine mögliche Konkretisierung hat sich zum Beispiel der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer von Bündnis 90 Die Grünen beschwert. Er hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung aufgefordert, dass sie sich an dieses Asse-Gesetz halte und die Räumung des Atommülls endlich angehe. Auch die BGE sei vom Bundestag beschlossene Gesetze gebunden. Das niedersächsische Umweltministerium ist da Genehmigungsbehörde für die Pläne des Bundes, der BGE. Und Meyer wirft der BGE vor, 2025 lediglich einen Rumpfantrag gestellt haben für diese Phase 1 der Rückholung, ohne dass man das wirklich hätte prüfen können.
Die Räumung des Atommüllendlagers Asse, die ist erneut verschoben worden, Zeitpunkt unbekannt. Vielen Dank an Bastian Brandau. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen guten Nachmittag.